온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 410. Nach einigen Notas haben wir diesmal zwei Beiträge für euch. In dem Stadtteil Las Americas in der chilenischen Gemeinde Talca organisieren die Nachbarinnen und Nachbarn die Entwicklung ihres Viertels in Eigenregie. Dabei werden sie von NGOs unterstützt, denn der chilenische Staat tut viel zu wenig für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Und in der brasilianischen Metropole São Paulo befindet sich das berüchtigte Cracolândia, das Crackland. Was für Ansätze es gibt, den vielen im Elend lebenden Drogenkonsumenten zu helfen und wie diese Ansätze von der neuen, rechtsgerichteten Stadtregierung wieder zunichte gemacht werden, erfahrt ihr in dieser interessanten Reportage. Eine interessante halbe Stunde wünschen euch die Ondistas.
Info? Nachrichten.
Mexiko. Ende Mai wählten gut 1000 Delegierte des Nationalen Indigenen Kongresses CNI Maria de Jesús Patricio Martínez zur ersten indigenen Präsidentschaftskandidatin Mexikos. Patricio Martínez ist Sprecherin des indigenen Regierungsrats CIRE und wird für diesen bei den Präsidentschaftswahlen 2018 als unabhängige Kandidatin antreten. Die 57-jährige Nahua stammt aus Tuxpan im zentralmexikanischen Bundesstaat Jalisco, wo sie als Ärztin ein Zentrum für traditionelle Medizin leitet. Auf der konstituierenden Versammlung des CIRE in San Cristóbal de las Casas wurden neben der Präsidentschaftskandidatin auch die Mitglieder des indigenen Regierungsrates bestimmt. Das durch VertreterInnen von 58 in Mexiko lebenden indigenen Ethnien gewählte Gremium soll das Land kollektiv regieren. Nach außen wird es durch seine Sprecherin Patricio Martínez vertreten. Ende 2016 beschlossen VertreterInnen der Zapatistischen Armee zur Nationalen Befreiung EZLN und des Nationalen Indigenen Kongresses CNI einen basisdemokratisch gewählten Regierungsrat einzurichten, um Mexiko aus der aktuellen schweren Krise zu führen. Diese Entscheidung wurde von einer Reihe linker Medien kritisiert. Sie befürchten, mit Aufstellung der indigenen Gegenkandidatin eine Spaltung der Linken und die Schwächung des Kandidaten der 2014 gegründeten Morena-Partei. Mit der Nominierung der indigenen Präsidentschaftskandidatin beabsichtigen CNI und EZLN, das herrschende System von unten zu demontieren. Sie wollen sichtbar machen, dass Millionen MexikanerInnen mit indigenen Wurzeln marginalisiert und diskriminiert werden, von politischen Ämtern ausgeschlossen sind und in extremer Armut leben. Nach dem Willen der beiden Organisationen soll der indigene Regierungsrat den sozialen Zusammenhalt im Land wiederherstellen und die Belange der indigenen Bevölkerung mehr in den Mittelpunkt der Politik rücken. Um bei den Wahlen im Juli 2018 als unabhängige Kandidatin auch antreten zu können, hat Maria de Jesús Patricio Martínez noch eine große Hürde zu nehmen. Innerhalb von 120 Tagen muss sie knapp 800.000 Unterschriften von wahlberechtigten UnterstützerInnen sammeln.
Honduras. Die Hauptverhandlung gegen 4 der 8 wegen des Mordes an Berta Cáceres Beschuldigten soll demnächst beginnen. Die Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres wurde am 2. März 2016 in ihrem Haus erschossen. Teil der Anklage ist auch der versuchte Mord an den mexikanischen Umweltaktivisten Gustavo Castro, der sich in der Tatnacht in ihrem Haus befand und das Attentat überlebte. Berta Cáceres von der indigenen Organisation COPIN wehrte sich gemeinsam mit indigenen Gemeinden gegen den Bau des Wasserkraftwerks Agua Zarca, mit dem das Energieunternehmen DESA im Jahr 2011 begonnen hat. Vor Gericht stehen nun der ehemalige DESA-Sicherheitschef, ein Major der honduranischen Armee, der damalige Manager der DESA für Soziales und Umweltfragen und der mutmaßliche Auftragskiller. Die Staatsanwaltschaft vertritt die These, die Beschuldigten hätten ein Komplott gegen die bekannte Menschenrechtsverteidigerin ausgeheckt und dafür Auftragsmörder angeheuert. Angehörige von Caceres und Coppin machen die Anteilseigner der DESA für den Mord verantwortlich, die Verbindungen in höchste Staatskreise von Honduras haben sollen. Die Nebenklage will Beweismittel und Zeugenaussagen präsentieren, die belegen sollen, dass bereits seit 2013 unter Beteiligung der DESA und staatlicher Sicherheitskräfte eine kriminelle Struktur aufgebaut wurde, um Gegner des Wasserkraftprojektes Agua Zarca zu terrorisieren und die Coppin zu zerschlagen. Die Vorverhandlung gegen vier weitere Beschuldigte in dem Mordfall steht noch aus.
Mexiko. Nicht ganz Mexiko ist Tälzerland, ist das Motto von 21 Kommunen aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Die Gemeinden haben sich zusammengeschlossen und die Initiative Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, kommunale indigene Telekommunikation, gegründet. Diese betreibt in den abgelegenen indigenen Gemeinden ein von kommerziellen Mobilfunkanbietern unabhängiges Handynetz. Denn auch heute noch gibt es in mehr als 50.000 mexikanischen Kommunen keinen Mobilfunkservice. Für die großen Anbieter ist die Versorgung der oft schwer zu erreichenden Dörfer nicht profitabel genug. Unterstützung bekommt die Initiative durch die gemeinnützige Nichtregierungsorganisation Rizomatica. Die Organisation hat sich zur Aufgabe gemacht, Gemeinden zu unterstützen, die selbstverwaltete Infrastruktur zur Telekommunikation aufbauen wollen. Dabei setzt sie auf Lösungen, die auf freier Software basieren. Dafür wurde Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias mit dem in diesem Jahr zum ersten Mal vergebenen Innovatis-Preis ausgezeichnet. Innovatis steht für Nationaler Preis für technologische Innovation zur sozialen Inklusion. Er wurde neben der Telekommunikationsinitiative aus Oaxaca an zwei weitere Organisationen vergeben, die sich der Entwicklung und dem Einsatz moderner Technologie zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung widmen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina.
Menschen, die sich einbringen, ihr Recht auf Stadt einfordern und dieses aktiv in ihrer Nachbarschaft umsetzen. So lebt es sich heute in dem Stadtviertel Las Américas in der chilenischen Gemeinde Talca, rund 250 Kilometer südlich von der Hauptstadt Santiago entfernt. Seit mehr als 10 Jahren organisieren die Nachbarinnen und Nachbarn hier ihr Zusammenleben und die Entwicklung ihres Viertels in Eigenregie. Unterstützt werden sie dabei von verschiedenen chilenischen und internationalen Organisationen und NGOs. Denn der chilenische Staat tut bis heute viel zu wenig für eine partizipative und nachhaltige Stadtentwicklung.
Das Barrio Villa Las Américas, eine Neubausiedlung in der chilenischen Kleinstadt Talca, war schon immer arm. Bereits kurz nach Fertigstellung der ersten Häuser in den 1990er Jahren überließ die Stadtregierung die Menschen sich selbst. Talca. Dieser Name bedeutet in Mapudungun, der Sprache der Mapuche-Indigena, Donner. Und tatsächlich gleicht der Wohnkomplex von Las Americas einem Donnerschlag. Betonblöcke, hunderte winzig kleine Sozialwohnungen. So sieht Industrialisierung und Urbanisierung von oben aus. An Baumängeln fehlt es hier nicht. Wohl aber an Platz für die rund 7000 Bewohnerinnen und Bewohner, die auf engstem Raum zusammenleben. Die Menschen der anliegenden Viertel begegnen ihnen bis heute mit Ablehnung und Vorurteilen.
Fue a dejar un currículum, lo miraron y por ser de la América le dijeron, tú eres de la América, si no te llamamos.
Es ist nur ein paar Jahre her, da kam meine Tochter wutentbrannt nach Hause, weil sie bei einer Bewerbung abgelehnt wurde, allein deshalb, weil sie als ihren Wohnort Las Americas angegeben hatte. Sie war ganz außer sich, wollte wegziehen, schrie, dass es hier nichts gäbe, keine Farben, kein Leben.
Erzählt Bewohnerin und Mutter Monika Garrido. Nicht zuletzt, um die Abwanderung der jungen Generationen zu stoppen, schlossen sich die älteren Bewohner von Las Americas zusammen. Es gelang ihnen, solidarische Allianzen zu schmieden mit Stiftungen und NGOs, unter anderem dem deutschen Entwicklungsdienst Brot für die Welt und der chilenischen Organisation Surmaule. Alle leisteten einen Beitrag bei der Qualifizierung von Akteuren und stärkten so die sozialen Netze der Gemeinde. Luis Fernandez, urbaner Aktivist der ersten Stunde, erzählt.
Unser erstes großes Projekt war ein Bildungszentrum, das vor 15 Jahren entstanden ist und heute von rund 1600 Schülerinnen und Schülern besucht wird. Wir haben auch erreicht, dass in Las Americas eine Polizeiwache und ein Gesundheitszentrum eröffnet wurden. Beides Punkte, die auf unserer Liste ganz oben standen.
Das Programm Territorio y Acción Colectiva, kurz TAC, heißt übersetzt in etwa gemeinsames Handeln in unserem Wohngebiet. Mittlerweile ist das TAC über die Grenzen des unwirtlichen Neubauviertels Las Americas hinausgewachsen und seit einigen Jahren auch in anderen Teilen von Talca aktiv. Bei TAC werden Frauen und Männer zu mehr Teilhabe in ihren Wohnvierteln animiert. Sie sollen die Protagonisten sein, wenn es darum geht, gemeinsam das aktuelle Zusammenleben zu verändern und neue Formen städtischen Lebens zu entwickeln. Die TAC-geschulten und gestärkten Nachbarn durchbrechen das individualistische Handeln und die Atomisierung der Gesellschaft. Denn an die haben sich die Menschen im neoliberalen Chile seit mehr als 35 Jahren gewöhnt. Jennifer Gualteros von der chilenischen NGO Surmaule.
Unser Fokus ist Bürgerbeteiligung und eine Ermächtigung der BewohnerInnen aus den verschiedenen Vierteln. Es gibt einen runden Tisch, an dem Vertreter von 10 Nachbarschaftskomitees zusammensitzen. Hier werden Ideen für das gesamte Stadtgebiet und keine fragmentarischen Teilprojekte entwickelt. Die Menschen in Talca haben gelernt, gemeinsam zu planen und öffentliche Mittel für sich einzufordern. Im Moment schulen wir sie darin, auch selbst Projekte zu steuern.
Für die Nachbarinnen und Nachbarn in Las Americas wirkt die Unterstützung von Surmaule und anderen NGOs wie ein Motor, der die soziale Teilhabe am Laufen hält. Die Kraft der Organisationen und natürlich auch ihre finanziellen Fördermittel verhelfen den Menschen dazu, ihre Gemeinden neu zu organisieren und auf Augenhöhe mit den Institutionen zu verhandeln, sagt Aktivist Luis Fernandez.
Gracias Surmaule, movimos el do cultural, hicimos...
Dank Surmaule haben wir auch kulturell viel bewegt. Wir haben zum Beispiel den heute berühmten Frühjahrskarneval eingeführt, Kulturzentren gegründet. Das alles gemeinsam mit den Nachbarschaftskomitees und Frauenorganisationen. Wir haben bereits viele unserer Ziele erreicht, wie einen Schuldenschnitt bei der Stadtverwaltung und den Baustopp einer Müllhalde. Unsere Arbeit zeigt Früchte.
Die Jahrzehnte der Diktatur zerstörten in Chile gewaltsam das gewachsene soziale Gefüge in der Gesellschaft. Aber auch die Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen ging einher mit einer Vertiefung der neoliberalen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Für die Stadtentwicklung heißt das eine fortschreitende Segmentierung des Raumes. Ärmere Menschen werden an die Peripherie gedrängt, reiche Schichten bewohnen aufgewertete Viertel in der Innenstadt und im Conurbano. Die Lebensqualität der einkommensschwachen Chilenen nimmt immer mehr ab, und gesellschaftliche Grundrechte werden ihnen vorenthalten. Dazu gehört auch das Recht auf Stadt. Selbstorganisation allein kann jedoch auch keine Lösung sein. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der chilenischen Stiftung SOL. Hier heißt es:
Si bien los grupos de discusión presentaron propuestas autogestionadas,
auch wenn in der Gruppendiskussion selbstverwaltete Projekte mit eigenen Mitteln vorgeschlagen wurden, wird vom Staat gleichzeitig verlangt, sich seiner Verantwortung zu stellen. Zweifellos braucht es für eine alternative Entwicklungsvision sowohl die Teilhabe sozialer Organisationen als auch die von Institutionen. Universitäten, Forscher, Studierende, Statistiken etc. Es ist die Aufgabe aller, gemeinsame Entwicklungsprinzipien zu erarbeiten. Doch der chilenische Staat ist bis heute nicht mittels und willens, eine nachhaltige, partizipative Stadtentwicklung zu fördern. Und so bleibt auch das Viertel Las Americas auf die Hilfe nichtstaatlicher Organisationen angewiesen. Diese Unterstützung nimmt jedoch immer mehr ab. Schließlich ist Chile ein OECD-Mitglied mit glänzenden makroökonomischen Bilanzen. Was braucht das Land da noch Entwicklungshilfe? Der deutsche Geber Brot für die Welt stellte Anfang diesen Jahres die finanzielle Förderung ein. Was das für die Nachbarschaftsarbeit in Talca heißt, bleibt noch abzuwarten. Sicher ist, sie wird nicht einfacher. Doch die Bewohnerinnen von Las Americas werden sich nicht einfach wieder hinter die Türen ihrer kleinen Sozialwohnungen zurückziehen. Monika Garrido etwa, die empörte Mutter von damals, ist heute eine anerkannte Repräsentantin des Viertels und wird auch weiter für ihr Recht auf Stadt kämpfen.
Früher waren wir ein vergessener Ort. Heute besuchen uns Minister. Ich war sehr schüchtern. Und heute fühle ich mich als Frau stark und sicher. Und dieses Selbstvertrauen ist wichtig, um voranzukommen.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Nördlich der Innenstadt von Sao Paulo liegt Cracolandia, das Land der Cracks. Das Kokainderivat macht hochrangig abhängig. Die Konsumenten leben zumeist im Elend. Cracolandia ist mittlerweile in ganz Brasilien ein Symbol für die Drogenepidemie im Land. Dennoch zeigte ein Hilfsprogramm viel beachtete Erfolge. Doch damit ist nun Schluss. Der neue, rechtsgerichtete Bürgermeister setzt wieder ganz auf Vertreibung und Bestrafung. Und das wohl nicht ohne Hintergedanken, denn die Gegend ist für Investoren interessant. Niklas Franzen hat sich für uns in Cracolandia umgesehen.
Donnerstagabend, Rua Evecia. Auf der schlecht beleuchteten Straße nördlich der Innenstadt von São Paulo herrscht großer Betrieb. Hunderte Menschen wandern mit leeren Blicken umher. Überall liegen in graue Decken gehüllte Körper. Feuerzeuge und Pfeifen blinken an jeder Ecke. Ein süßlich chemischer Geruch liegt in der Luft. Cracolandia werden die heruntergekommenen Häuserblocks genannt. Land des Cracks. Denn die meisten Menschen hier sind crackabhängig. so auch Wesley.
Ich wohne in Krakolange. Seit 3 Monaten bin ich hier. Vorher habe ich im Landesinneren gewohnt. Nach einem Streit mit der Familie bin ich auf der Straße gelandet.
Wesley ist 30 Jahre, hochgewachsen und hat einen runden, kahlen Schädel. Eigentlich heißt er anders. Wenn Wesley lacht, blitzt eine Zahnspange in seinem Mund. Zusammen mit seiner Freundin Jessica ist Wesley in die 20-Millionen-Metropole São Paulo gekommen. Vorher lebten sie in einer Kleinstadt, rund 60 Kilometer entfernt. Heute schlafen Wesley und Jessica auf einer gammligen Matratze im Herzen von Cracolândia. Jessica hat ein kantiges Gesicht und glasige, müde Augen. Auch Jessica heißt eigentlich anders.
Es ist so, wenn man ein Problem mit Drogen hat, verspielt man schnell das Vertrauen der Leute. An einem Ort, wo niemand an dich glaubt, kann man nicht zeigen, dass man sich ändern will. So hatten wir die Idee, wegzugehen, irgendwohin, wo uns niemand kennt, wo niemand denkt, dass wir nichts wert sind und niemand meint, dass wir keine Zukunft hätten.
Nirgendwo sonst konsumieren so viele Menschen Crack wie in Brasilien. Crack wird hergestellt, indem man Kokainsalz und Natron aufkocht. Bei 96 Grad kommt es zu einem knackenden Geräusch, daher Crack, englisch für Knacks oder Riss. Das Koks-Derivat verspricht einen kurzen, intensiven Rausch. Der Fall ist tief. Kaum eine andere Droge macht so schnell abhängig wie Crack. Die Liste der Nebenwirkungen ist lang. Depressionen, Schlaflosigkeit, Angststörungen. Die beigen Cracksteine werden meist in selbstgebastelten Pfeifen geraucht. Da Crack so billig ist, verfallen vor allem die Armen dem Rausch der Droge. In Cracolândia wohnen diejenigen, für die kein Platz in der brasilianischen Gesellschaft ist. Favela-Bewohner, Transsexuelle, ehemalige Häftlinge. In erster Linie ist Cracolândia ein soziales Problem. Die Drogen sind lediglich eine Konsequenz, sagen Experten. Dennoch ist Cracolândia mittlerweile in ganz Brasilien ein Symbol für die Drogenepidemie im Land. Die Medien verteufeln das Viertel als Hort der Kriminalität und des Elends. Die Straßenzüge bieten allerdings vielen Menschen Schutz und Gemeinschaft. Wesley meint:
Es gibt 2 Seiten, eine gute und eine schlechte. Wenn man will, wird man gute Sachen finden, denn dort gibt es soziale Projekte und Menschen, die helfen. Wenn eine Person sich wirklich verändern oder verbessern will, wird sie dort Hilfe finden.
Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito.
Im Jahr 2014 startete der damalige Bürgermeister Fernando Haddad ein mutiges Experiment. De Braços Abertos nannte er das landesweite Pilotprojekt, was zu Deutsch mit offenen Armen bedeutet. Es war ein neuer Weg in der Drogenarbeit. Die simple Idee: Drogenkranke nicht länger wie Kriminelle zu behandeln, sondern zu versuchen, sie durch Arbeit wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Statt wie früher einen Drogenentzug zu forcieren, wird bei mit offenen Armen keine Abstinenz vorausgesetzt. Marquinho Meyer ist Sozialarbeiter für das mit offenen Armen Programm.
Ich glaube, das Brasil ist ein Programm, das aus einer Form auf Papier revolutionär.
Auf dem Papier ist mit offenen Armen revolutionär. Grundidee ist die Pflege und Freiheit von Menschen. Wir bieten Schlafmöglichkeiten, Essen und Zuwendung. Wir verbringen 24 Stunden mit den Menschen. Genauso funktioniert Schadensreduzierung. Man baut eine Beziehung zu ihnen auf und so werden sie ihren Drogenkonsum verringern. Unser Fokus ist nicht die Droge, sondern der Mensch.
Das mit offenen Armen Programm war sehr erfolgreich. In den ersten 3 Jahren haben über 500 Menschen an dem Programm teilgenommen. 88% der Teilnehmer haben ihren Drogenkonsum reduziert. Das Programm gilt in ganz Lateinamerika als Vorzeigeprojekt. Damit ist nun jedoch Schluss. Am 1. Januar trat der Rechtsgerichtete João Doria den Posten des Bürgermeisters von São Paulo an. Bereits vor seiner Wahl hatte Doria im Live-TV erklärt:
Das hier wird aufhören. Es kann nicht sein, dass sich diese Menschen ein Ghetto mitten in der Stadt aufbauen. Das ist Niemandsland. Diese Geschichte wird beendet. Wir werden Zwangsinternierungen einführen.
Vai acabar essa história. Vamos colocar a internação obrigatória. Ende Mai ließ Doria seinen Worten Taten folgen. Hunderte Polizisten stürmten Krakolândia. Mehrere Stunden lag eine dichte Tränengaswolke über dem Viertel. Die Konsumenten wurden vertrieben. Bewohner berichteten von schweren Menschenrechtsverletzungen. Carolina ist 23 Jahre und wohnt seit 2 Jahren in Krakolândia. Auch sie heißt eigentlich anders. Über die Politik von Bürgermeister Doria sagt die Mutter von 2 Kindern.
O Doria, ele é presidente de rico, ele quer acabar com os pobres, certo? Ele só quer, ele quer acabar com o projeto dos pobres, ele quer tirar o
Doria ist Bürgermeister der Reichen. Er will die Projekte für die Armen beenden und den Obdachlosen ihren Raum nehmen. Wenn man es am wenigsten erwartet, kommt die Polizei, schießt auf uns, feuert Tränengas ab und greift uns an.
Metendo bala, metendo bomba de gás, agredindo.
Am gleichen Tag der groß angelegten Polizeioperation besuchte Bürgermeister Doria Krakolândia und ließ medienwirksam das offene Arme-Programm schließen. Von nun an sollen Arbeitsmaßnahmen eine Drogenabstinenz voraussetzen. Konsumenten sollen zwangsinterniert werden. Erlösung hat Doria sein Projekt getauft. Rafael Escobar von dem Kollektiv Krako wehrt sich, sagt:
Es ist lächerlich, bei einem Projekt für Drogensüchtige vorauszusetzen, dass sie auf einmal aufhören, Drogen zu nehmen. Das ist ein langer Prozess und wird nicht von einem auf den anderen Tag geschehen.
Als Reaktion auf die Politik von Bürgermeister Doria hat sich das Kollektiv Krako wehrt sich gegründet. Die meisten der Mitglieder haben früher in der Region als Sozialarbeiter gearbeitet. Die jungen Freiwilligen organisieren mehrmals in der Woche Nachtwachen und Kulturveranstaltungen in Krakolândia. Dienstag ist immer Capoeira, der afro-brasilianische Kampftanz. Nicht nur in Brasilien hagelt es Kritik an dem Einsatz. Auch internationale Organisationen kritisierten die Vertreibung der Drogenabhängigen scharf. Kann man das Drogenproblem in Brasilien mit Repression lösen? Nein, sagen viele Experten. Nach der großen Polizeioperation Ende Mai in São Paulo sind die Konsumenten einfach ein paar Straßen weitergezogen. Krakolândia ist tot. Es lebe Krakolândia.
Wenn man die Sache nicht bei ihrem Kern angeht, nämlich bei Menschen, wird man das Problem einfach nur unter den Teppich kehren,
sagt Eji Peixoto, Aktivist von Krako wehrt sich. Doch mit welcher Absicht setzt Doria die Politik der harten Hand um? Eji Peixoto meint:
Sie haben seit Jahren ein finanzielles Interesse an der Region. Sie wollen das Gebiet reinigen und in eine aufgewertete, eine finanziell rentable Region umwandeln.
Seit Jahren wird versucht, die Region rund um Krakolândia, Zitat, zu revitalisieren. Investoren haben ihr Interesse an der Innenstadt von São Paulo angemeldet. Die Grundstückspreise sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Bürgermeister Doria erklärte, Gebäude in Krakolândia enteignen zu wollen und dort Immobilienfirmen freie Hand zu lassen. Für Wesley und Jessica steht viel auf dem Spiel. Eine Rückkehr in ihre Heimatstadt ist keine Möglichkeit. Ein halbwegs geregeltes Leben ist nur mit Hilfe möglich. Die beiden haben Angst vor der Zukunft und vor Bürgermeister Doria. Wesley sagt:
Er will Krakolândia nicht mehr in der Stadt haben. Das wird das Leben von vielen Menschen schädigen. Viele wissen nicht, wo sie dann hin sollen. Sie haben keine Familien. Sie haben nichts in dieser Welt.
Die Hoffnung wollen Wesley und Jessica aber nicht aufgeben. Bevor die beiden im Gewimmel der Nacht verschwinden, meint Jessica:
Wenn wir uns anstrengen, können wir unseren Traum verwirklichen, nämlich clean werden und eine Wohnung bekommen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de